Moin zusammen und Servus in die Runde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tommy's Talk. Mein Name ist Thomas Schulz und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Dr. Ralf Stegner. Er war Innenminister und Finanzminister in Schleswig-Holstein und viele Jahre dort im Landtag. Er ist seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages und zählt zum linken Flügel der SPD. Geboren in der Pfalz, lebt er in Norddeutschland, Wahlkreis Pinneberg, verheiratet, drei Kinder. Herzlich willkommen, lieber Herr Stegner.
Schönen guten Tag, grüße Sie.
Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen hier für meinen Podcast. Erste Frage, Herr Stegner, wann war Ihnen klar, dass Sie in die Politik gehen? Was hat Sie da angetrieben?
Also in die Politik zu gehen, das war mir nicht klar. Das kann man auch nicht wirklich planen, sondern das ergibt sich oder das ergibt sich nicht. Aber ich habe mich für Politik immer interessiert. Schon als Jugendlicher habe ich mich für Geschichte interessiert. Ich war in der Schule Klassensprecher, habe also viele Dinge gemacht, die man so macht, und habe irgendwann angefangen, mich bei den Jusos zu engagieren und habe dann ehrenamtlich Politik gemacht. Und Politik hat mich immer sehr interessiert. Und von meinem Vater habe ich mitbekommen, dass man sozusagen keine Ehrfurcht haben muss vor Titeln und Herkünften, sondern dass man jeden so beurteilen muss, wie er ist. Umgekehrt könnte man sagen, habe ich eigentlich das Selbstvertrauen mitbekommen, dass wenn man sich anstrengt, man was erreichen kann. Und insofern fand es immer wichtig, Politik verändert das Leben von Menschen positiv, wenn sie gut ist, und daran mitmachen zu können. Das fand ich eine gute Sache. Und aus der ehrenamtlichen Beschäftigung mit Politik, dann in der Hochschule, ich habe in Freiburg studiert, da habe ich eine Juso-Hochschulgruppe gegründet, zusammen mit 11 anderen, und wurde der AStA-Vorsitzender und habe das eine und das andere gemacht im Kreisverband in Freiburg und später in Kiel. Und irgendwann wurde daraus dann eben ein Job im Sozialministerium in Schleswig-Holstein und alles andere kam dann danach. Aber wichtig ist, man kann das eigentlich in der Tat nicht planen, Berufspolitiker zu werden, obwohl ich das inzwischen 36 Jahre lang bin. Also das ist schon eine ganze Zeit. Und wichtig ist, glaube ich, das Wichtigste ist wahrscheinlich dafür, dass man eine anständige Ausbildung braucht, um sich das trauen zu können, in die Politik zu gehen, weil man ja immer damit rechnen muss. Das sind immer Ämter auf Zeit, man muss immer wieder neu sich Wahlen stellen, parteiintern, teilweise mehrfach auf Parteiebenen und dann den Bürgerinnen und Bürgern auch. Und es kann immer zu Ende sein in der Demokratie. Und da darf man nicht ohne Ausbildung dastehen oder ohne anderen Beruf, weil man sonst sehr abhängig wird, und das ist nichts Gutes, nicht nur in der Politik nicht. Und insofern, ich hatte eine gute Ausbildung, wirklich in jeder Hinsicht. Ich habe in Deutschland und Amerika Universitätsabschlüsse gehabt, also habe wirklich viel Glück gehabt in meinem Leben, was das betrifft. Und hatte dann auch das nötige Netz, um Politik machen zu können.
Das ist cool. Und Ihr Herz schlägt links. Sie sind einer von den Linken in der SPD.
Naja, nur ich bin von Geburt her Linkshänder. Das Herz ist auch bei gesunden Menschen auf der linken Seite. Ja. So Wanderorgane sind immer schwierig. Insofern geht das bei mir gar nicht anders. Daran hat sich nichts geändert. Wobei links ja nicht nur eine Positionsbestimmung ist, sondern links hat auch was damit zu tun, dass man so in bestimmten grundsätzlichen Fragen eine Haltung hat. Und es muss gar nicht immer so sein, dass alle das links finden. Also ich war ja Innenminister zum Beispiel und habe da durchaus auch Positionen vertreten, die manche vielleicht konservativer finden würden. Aber ich will mal so sagen, links heißt für mich zum Beispiel, dass das, was man möchte, nämlich dass es den Menschen besser geht, dass man dabei auch bleibt, dass der Kompass bleibt, dass man für Demokratie eintritt und niemals mit Rechten gemeinsame Sache macht, dass man nicht links redet und rechts lebt, dass man nicht der Meinung ist, Menschen haben unterschiedliche Rechte oder unterschiedliche Würde oder solche Dinge, dass man Gerechtigkeit nicht aufgibt, nur weil man selber es zu was gebracht hat, dass man nicht vergisst, wo man herkommt, dass man weiß, uns geht es hier wunderbar im Vergleich zu vielen anderen Menschen anderswo in der Welt oder auch im Vergleich zu meiner Großelterngeneration. Also all solche Dinge, die was zu tun haben mit dem Kompass. Und weniger mit Einzelfragen, wo man ganz unterschiedliche Auffassungen haben kann und natürlich manchmal auch vielleicht in der Sicht anderer gar nicht links ist.
Ich würde mal gerne Kompass aufgreifen. Da haben Sie was Richtiges gesagt aus meiner Sicht. Sie wissen von mir ja so gut wie gar nichts. Ich bin Jurist und bin als Personalchef unterwegs gewesen, viele Jahre in der Lebensmittelindustrie, und bin jetzt in der Personalvermittlung tätig. Im weitesten Sinne projektgebundene Leute in der Foodindustrie. Und als ich Jura studierte in Düsseldorf oder Referendariat machte, waren alle meine Referendarkollegen natürlich FDP und CDU-Jungs und Mädels. Und ich erinnere mich so gut an meinen lieben Freund Gregor, der mir bei irgendeiner Party, als wir uns mal wieder stritten, er mit seinen freiheitlichen FDP-Positionen und ich mit meinen SPD-grünen Positionen, die ich immer hatte. Ich bin so ein linksgrüner Typ. Ich habe zwar alles schon gewählt im demokratischen Parteienspektrum der Mitte, habe ich jede Partei schon gewählt, war aber vom Herzen immer so ein linksgrüner, so ein rotgrüner, so. Und dann streite ich mich mit meinem Kumpel und dann guckt er mich an und sagt, Tommy, hör doch auf zu labern. Du bist einer von denen, die links stehen und rechts fressen. Und das ist das, was Sie ja gerade sagten. Ne? Also entweder man hat eine Haltung, eine Linke, und steht dafür und man lässt sich nicht korrumpieren, wenn man es zu irgendwas gebracht hat. Aber er hat mir da so ein bisschen den Spiegel vorgehalten, weil manchmal linke Positionen ja auch sehr einfach sind. Und das klingt immer sehr gut, linke Positionen zu haben. Und ich habe auch erlebt im Studium in Marburg, dass die Linken die intolerantesten waren eigentlich, weil sie immer dachten, sie hätten das Recht auf ihrer Seite und sie wüssten, wie es geht. Also das sind so meine Gedanken gerade, Herr Stegner, Links-Rechts-Diskussionen. Also ich bin da, dann gibt es ja diesen dämlichen Spruch ja noch, ne, wer jung ist und wer als Jugendlicher nicht links ist, hat kein Herz, und wer als Erwachsener immer noch links ist, hat keinen Verstand. Diese ganzen Quatsch.
Das ist ein ziemlich dummer Spruch, und zwar genau. Einfach deswegen, daran ist wirklich nichts richtig.
Ja, schieß los.
Und gerade die Leute, die unter rechts verstehen, zu sagen, wenn sie es zu was gebracht haben, dann haben sie die gleiche Arroganz gegenüber denjenigen, die hart arbeiten müssen, die deutlich weniger Geld bekommen, sage ich lieber, als verdienen, die kürzer leben, die es schwerer haben, tun so, als ob das an ihrer großartigen Intelligenz oder sonst was liegt, und das ist alles dummes Zeug. Und
im Übrigen, da bin ich komplett bei.
Muss man natürlich sagen, ist es nicht links zu behaupten, man wisse alles besser als andere. Das heißt ja nicht, dass man nicht genauso Fehler macht wie andere oder Fehleinschätzung unterliegt. Für mich gehört zu links auch der Freiheitsbegriff dazu. Und Freiheit heißt zum Beispiel, dass man seine Meinung haben darf und dass man die auch ertragen muss, dass einer eine ganz andere Meinung hat. Mhm. Und dass zum Beispiel Gewaltfreiheit notwendig ist und dass man es nicht richtig findet, für seine eigenen Ziele Krieg zu führen oder ähnliches. Also links sein heißt für mich schon, dass die Grundwerte und Grundrechte, die das Grundgesetz übrigens wunderbar geregelt hat, wie ich finde, dass die eben für jeden gelten. Da heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt, die Würde jedes Menschen ist unantastbar. Und das verbietet, für andere herabzusehen, anderen andere weniger Rechte zuzubilligen oder zu glauben, man wisse eben alles besser. Umgekehrt gilt natürlich trotzdem, dass man natürlich auch Verantwortung trägt für das ganz konkrete Leben von Menschen. Politik ist jetzt nicht irgendwas, was man macht für sich selbst, sondern das Ziel ist, das Leben der Menschen besser zu machen. Und dafür gibt es konkrete Maßstäbe. Und genau, da muss man sich dann auch in der Verantwortung sozusagen stellen.
Total.
Und das ist manchmal ganz schön schwierig.
Absolut. Ich will mal kurz nochmal präzisieren. Ich habe das jetzt ja einfach so undifferenziert in den Raum geschmissen, links und rechts und so. Wenn ich links sage, und dann sage ich das respektvoll und meine links im Sinne von dem demokratischen Spektrum von SPD und CSU. So, aber was Sie sagen, was das Linke für Gerechtigkeit stehen und dass die Würde des Menschen unantastbar ist, als widersprechen Sie mir vielleicht, aber ich würde dann schon auch sagen, dass das die CSU genauso sieht, unser Innenminister, auch wenn er manche Maßnahmen an der Grenze vielleicht macht, die sie vielleicht nicht machen würden. Aber
ich will das mal so sagen, die demokratischen Parteien in Deutschland, ich bin ein sehr robuster Parteipolitiker, würde nie in eine andere Partei eintreten können als die SPD, das ist meine Partei, aus vielerlei Gründen. Die demokratischen Parteien, wozu die CDU, CSU auch gehört, sind Konkurrenten.
Genau.
Die Demokratie Feinde, wie die AfD, wie die Rechtsradikalen, das sind keine Konkurrenten, sondern das sind Feinde unserer Demokratie, mit denen keine Gemeinsamkeit gibt. Trotzdem würde ich auch gegenüber den konservativen Parteien sagen, ich bin auch deswegen Mitglied der SPD, weil diese SPD in ihrer langen Geschichte, sie ist die älteste demokratische Partei in Europa, auf der richtigen Seite gestanden hat. Sie ist verfolgt worden im Kaiserreich von den Konservativen, sie ist verboten worden, sie ist diejenige gewesen, die dafür gesorgt hat, dass der Erste Weltkrieg endete, und zwar nicht mit der Monarchie weitergegangen ist, sondern mit der Weimarer Republik. Sie hat sich in der Weimarer Republik von den Nazis, wo sie wiederverfolgt worden ist, sie war die Einzige, die außer den Kommunisten, die schon verboten waren, gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt haben. Sie ist nach dem Krieg die einzige Partei gewesen, die den Namen nicht ändern musste. Sie ist in der DDR wieder verboten worden, zwangsvereinigt. Die anderen Parteien, auch die CDU, gab es da als Blockflötenpartei. Und das unterscheidet uns schon von anderen historisch. Und das gehört für mich dazu, zu meinem Verständnis dass ich eben Sozialdemokrat bin. Trotzdem würde ich immer sagen, die Lehre, die wir ja zu ziehen haben aus dieser deutschen Katastrophe, aus diesen Menschheitsverbrechen, die schlimmer waren als alles andere, was irgendwann jemals passiert ist. Wir hatten ja das große Glück, dass wir von unseren Nachbarn wieder in die Völkerfamilie aufgenommen worden sind, dass wir heute die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt geworden sind. Und daraus resultiert eine Verpflichtung, die heißt nämlich, dass wir dafür sorgen, dass das nie wieder vorkommt. Und zwar, dass unsere Kinder und Enkel in dem gleichen Wohlstand und Demokratie und Frieden leben können, wie wir auch als erste Generation in Deutschland. Und das schließt dann eben ein, dass man in Konkurrenz zu anderen demokratischen Parteien steht, dass man aber mit denen im Zweifel tausendmal mehr gemeinsam hat, als uns unterscheidet, solange es um die Bewahrung der Demokratie, unser Freiheitsrechte angeht, des Friedens angeht. Das ist der Punkt. Insofern, da bin ich dabei. Aber natürlich habe ich trotzdem große Meinungsunterschiede zu jemandem, der jetzt konservativ oder marktradikal oder anderen Parteien angehört. Das muss jeder für sich selber wissen. Aber immerhin kann ich sagen, dass wir diese Demokratie in Deutschland haben. Das ist eben ein Punkt, über den man immer wieder nachdenken muss, weil es gerade mal 80 Jahre her ist, seitdem wir sie haben.
Ich bin vollumfänglich auf Ihrer Seite. Nochmal kurzer Funfact: Philipp Scheidemann, der die Weimarer Verfassung ausgerufen hat, das Ende der Monarchie, ist ein Kasseler, Kasselaner. Ich wohne ja hier zwischen Kassel und Paderborn. Ich habe das bei einer Stadtführung gelebt. Also jemand aus Kassel, Philipp Scheidemann, später mal Oberbürgermeister, aber erst war er dort in dieser Rolle. Ich bin komplett bei Ihnen, was Sie sagen, und ich bin auch sehr nachdenklich und habe große Sorge über, was die Zukunft der liberalen Demokratien in Europa betrifft, weil wir so viele Populisten haben, die einfache Lösungen anbieten. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu. Und das ist auch ein richtiges Herzensanliegen von Ihnen, da so klare Worte zu finden. Ich glaube, so wie Sie gerade gesprochen und argumentiert haben, das ist auch der Grund, warum dieser Berufsspezel von mir sagt, ein authentischer Politiker ist der Stegner. Der sagt immer, wofür er steht, und macht den Mund geradeaus auf. Ich glaube, das ist das, was Sie auszeichnet. Ich stehe vielleicht noch ein bisschen woanders, wenn ich mir die Agenda 2010 angucke von der SPD, was ja aus meiner Sicht eine richtige Maßnahme war damals. Und wenn die CDU damals an der Regierung gewesen wäre, hätte die Opposition an der SPD die Agenda 2010 niemals durchgewunken. Aus meiner Sicht war das damals ein richtiger Schritt für Deutschland, für die Zukunft. Aber es hat natürlich die SPD sehr viel Stimmen gekostet und sehr viel Sympathie. Das müssen wir Sie nochmal aufkochen mit der Agenda 2010. Sie werden da wahrscheinlich anderer Meinung sein als ich. Aber was können wir denn heute machen? Warum ist die gute alte Tante SPD, die ich auch echt schätze und die ich oft gewählt habe und aus genau den Gründen, die Sie gesagt haben, aber die sind ja alle gestern, diese Gründe. Wie können wir das in die Zukunft tragen und wie kann die SPD wieder erfolgreich werden? Das ist auch ein Treppenwitz der Geschichte, dass die Volkspartei SPD mit all den Sachen, die Sie geschildert haben, so wenig gewählt wird. Was ist denn da los?
Ja, das hat natürlich sicherlich viele Gründe. Manche Gründe haben auch was damit zu tun, dass die Zeiten natürlich andere geworden sind. Die Milieus sind andere. Wir haben nicht mehr die geschlossenen Milieus früherer Zeiten. Früher gab es das eben, da wurde man als Junge vom Vater in der Partei, in der Gewerkschaft, in der Krankenkasse, in der Arbeiterwohlfahrt angemeldet.
Genau.
So war das eben.
Ja, genau.
Die Zeiten sind lange vorbei. Die Volksparteien, wenn sie Volksparteien sein wollen, und die SPD muss das sein wollen, die müssen sich sehr viel mehr bemühen, sagen wir mal, diese zerklüftete Gesellschaft, die wir haben, die zerrissene Gesellschaft, auch die gespaltene Gesellschaft, für die ja andere sorgen, dass das immer mehr gespalten wird, zusammenzukriegen. Insofern ist die Rolle der SPD, und zwar auch immer ihr Erfolg, dass sie in ihren Maßstäben, in ihrem Kompass nichts geändert hat, aber dass sie, der ist übrigens immer noch gültig, Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Frieden und Demokratie, daran ist nichts in irgendeiner Form rückständig. Aber das muss eben angewandt werden auf die Zukunftsfragen. Und die Zukunftsfragen heißen eben heute zum Beispiel, dass man die Partei sein muss, die das Land zusammenhält. Und zwar jung und alt, Land und Stadt, Deutsch und nicht Deutsch, wohlhabend und nicht wohlhabend. Das ist der Grundsatz. Und wenn einem das nicht gelingt, und natürlich ist es nicht mehr so wie bei mir, meine Eltern hatten eine Gastwirtschaft in der Pfalz, ich hatte vier Geschwister. Da kamen die Leute zum Fernsehen in die Kneipe, wenn da Fußball war oder Krimi war, oder da hatte man das Telefon und geh mal ins Dorf, da hol mal den ans Telefon, weil da ein Gespräch in die Zone angemeldet war, das 8 Stunden gedauert hat und so weiter. Da war natürlich eine ganz andere Öffentlichkeit sozusagen.
Ja, klar.
Da waren die Straßen ausgestorben, wenn da ein Länderspiel war oder Derek oder was im Fernsehen kam. Heute ist das völlig anders. Wir haben heute soziale Medien, warum immer die so heißen. Wir haben völlig andere Rahmenbedingungen. Wir haben eine Situation, wo die Veränderungen, die mit künstlicher Intelligenz, mit Social Media, mit Globalisierung, mit Digitalisierung zusammenhängen, vielen Angst machen. Und das geht alles deutlich schneller, als das früher der Fall war. Und wir leben auch in Zeiten, wo viele Menschen einsam und alleine sind, nicht mehr größere Familienstrukturen da sind, gar niemand da ist, der sich um sie kümmert, eine individualisierte Gesellschaft. Nicht, dass Sie mich missverstehen, ich gehöre nicht zu denen, die behaupten, früher sei alles besser gewesen. Ich habe ja gerade davon gesprochen, welche schreckliche Vergangenheit wir gerade mal vor 80 Jahren hinter uns gelassen haben. Aber das führt natürlich dazu, dass das nicht mehr so leicht ist, so einen Rahmen zu bieten, einen Orientierungsrahmen, wo man andere abholt. Und deswegen glaube ich zum Beispiel, dass für die SPD erstens wichtig ist, dass dieser Kompass, der Gerechtigkeitskompass, bei den wichtigen Fragen, die die Menschen bewegt, Arbeit, Gesundheit, Pflege, Rente, Miete, dass der da eingestellt ist, richtig, dass sie merken, auf die SPD ist Verlass. Es geht um Gerechtigkeit für ganz normale Menschen, die hart arbeiten und zurechtkommen müssen. Nicht für die, die im Dienstwagen ins Büro fahren, die teuersten Privatschulen ihre Kinder schicken und gar nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, sondern die, die zurechtkommen müssen, aber die halt auch arbeiten und das auch wollen. Dass wir gleichzeitig diejenigen immer sein müssen, die für den Frieden eintreten und nicht vergessen dürfen, dass Krieg das Schrecklichste ist, was Menschen widerfahren kann und am Ende nur denen uns die Waffen verkaufen. Und dass wir nicht die Haltung einnehmen, die Welt ist doch gut geregelt, mir geht's prima, was kümmern mich die anderen? Sondern, dass wir sagen, unser Ziel ist es, die Welt zu verbessern, aber wissend, das geht nur in Kompromissen mit anderen. Das muss manchmal in kleinen Schritten erfolgen, in die hoffentlich richtige Richtung, aber auch eben nicht mit Sprüchen, sondern mit einer praktischen Politik, die die Menschen auch merken.
Herr Stegner, woher nehmen Sie die Kraft? Wenn ich richtig gesehen habe, sind Sie 59 geboren, dann sind Sie 67, wenn ich richtig rechne und Wikipedia das richtig ausgeworfen hat.
Noch 66, aber demnächst.
Schön, dass Sie lächeln. Ich finde das ja auch so ungerecht, ne? Der Stegner, wenn ich sage, ich treffe den Stegner im Podcast, das ist der mit der schlechten Laune immer im Fernsehen, mit den runtergezogenen Mundwinkeln. Ich will Sie damit nicht ärgern, das haben Sie schon tausendmal gehört wahrscheinlich, ne? Aber es ist so
das
interessant.
Stimmt, aber das ist eine Frage der Physiognomie ein bisschen. Es geht ja auch anderen Leuten, so wie Angela Merkel oder Peer Steinbrück, aber der Punkt ist, ich beneide Menschen, die das wie der Schröder machen können. Wenn da ein rotes Licht kommt, dann gehen die Kaumuskeln der Kiefer automatisch nach oben. Ich kann das manchmal deswegen, ehrlich gesagt, nicht, weil ich, wenn ich mich mit jemand anderem beschäftige, dann höre ich zu und dann konzentriere ich mich. Und wenn ich mich konzentriere, dann ist der Gesichtsausdruck so, wie wenn man sich konzentriert. So. Und aber ich habe mich damit natürlich nicht nur, weil mir das selbst so widerfahren ist, damit befasst. Und ich habe über Theatralik in der Politik promoviert, vielleicht kommen wir dann nachher nochmal kurz zu, und habe mich damit beschäftigt, wie das ist, wenn man so tut, als ob. Und wissen Sie, einen Vorteil gibt es natürlich schon, wenn die Leute einen so im Blick haben und denken, man ginge zum Lachen in den Keller, dass die meisten, wenn sie mich dann kennenlernen, sagen, Mensch, die sind ja netter, als ich dachte. Und dann sage ich immer, das ist ja viel besser als umgekehrt. Und das ist ja ganz oft so, dass es eher umgekehrt ist. Und insofern kann man damit ganz gut umgehen.
Absolut, lieber unterschätzt werden als überschätzt werden. Aber woher nehmen Sie die Kraft? Meine Frage war 67, bald noch nicht, habe ich vernommen. Sie könnten längst im Rentenalter sein, aber warum tun Sie sich den warum tun Sie sich den Scheiß noch an? Ich meine, Sie stehen im Rampenlicht. Sie haben das gerade beschrieben, die sogenannten sozialen Medien, immer unter Feuer. Wenn der Stegner irgendwas macht, sieht das die Welt, weil irgendwas wieder gepostet wird. Sie sind ständig unter Beobachtung als, jetzt sind Sie ja nicht komplett in der ersten Reihe, aber Sie waren als Landesminister schon exponiert. Jetzt sind Sie relativ einfacher Bundestagsabgeordneter, sind aber bundesweit bekannt. Man kennt Ihr Gesicht. Und wenn Sie irgendwo rumrennen, können Sie nicht einfach eine Currywurst essen und auf den Boden spucken, sag ich mal. Das geht nicht. Das sieht jeder sofort. Und Sie müssten ständig reagieren, ständig wach sein. So stelle ich mir das jedenfalls vor als Spitzenpolitiker. Woher nehmen Sie die Kraft? Warum tun Sie sich das noch an?
Naja, also zum einen ist es natürlich so, dass das, was mich bewegt hat, womit ich sozialisiert worden bin, das war damals Kampf gegen Atomenergie, Atomkraftwerk am Kaiserstuhl da in der Nähe von Freiburg in Wiel, da haben Winzer und Studenten und andere zusammen das verhindert. Später Kampf gegen Hochrüstung und für Gerechtigkeitsfragen, das hat sich alles ja nicht erledigt.
Genau.
Und insofern ist das Motiv, warum ich Politik mache, immer noch geblieben. Ich bin für Gerechtigkeit ein, für Frieden, für andere Fragen. Und ich hatte in meinem Leben großes Glück. Ich bin, wie Sie sagen, normaler Bundestagsabgeordneter. Wenn Sie mal sehen, wir haben über 600 Abgeordnete. Die meisten haben schon die Schwierigkeit, dass die Menschen sich ihren Namen merken und wissen, in welcher Partei der ist. Ne? Also es ist ja nicht Müller heißt und nicht in der CSU ist, sondern Meier und bei der FDP oder den Grünen oder sonst jemand ist, das ist schon mal eine schwierige Sache. Mhm. Warum mir das vielleicht gelungen ist, mag daran liegen, erstens habe ich doch sehr viel verschiedene Erfahrungen sammeln dürfen. Ich war 13 Jahre Mitglied in der Landesregierung Schleswig-Holstein, 4 verschiedenen Ressorts. Mhm. Ich war 16 Jahre im Schleswig-Holsteinischen Landtag, davon 14 Jahre als Fraktionsvorsitzender. Hm? Oppositionsführer, teilweise Führer der Mehrheitsfraktion. Ich war 12 Jahre Landesvorsitzender der SPD in Schleswig-Holstein. Beides gibt es nach dem Krieg überhaupt nicht. Also ich habe mit Abstand die längsten Zeiten. Und ich war 14 Jahre Mitglied der engeren Parteiführung der SPD im Präsidium und davon 6 Jahre stellvertretender Parteivorsitzender. Wenn Sie das so zusammennehmen für so einen Jungen aus der Pfalz, der nicht jemand hat, der ihn irgendwo hingeschoben hat oder der keine Beziehung hatte, ist das schon ein erstaunliches Ausmaß an politischen Erfahrungen, die ich habe sammeln dürfen. Und daher kennen die Leute einen eben auch. Und außerdem hat bei mir immer dazu gehört, dass ich sage, was ich denke und das auch versuche, in klarer Sprache zu tun. Das ist nicht immer karrierefördernd, das will ich einräumen. Mhm. Aber das ist auch nicht entscheidend. Es ist aber jedenfalls echt. Und das dieser Echtheit, wissen Sie, das ist der Teil, der mich wirklich bewegt. Dann will ich dann doch mal 3 Sätze über meine Doktorarbeit sagen, weil Sie das vielleicht dann einordnen können. Ich habe über Theatralik in der Politik am Beispiel des amerikanischen Präsidentenamtes promoviert. Ich war in den USA, ich hatte ein Stipendium bekommen, ich war in Harvard, das war großartig. Ich durfte mit den damaligen Präsidentschaftsbewerbern persönlich reden, habe also Interviews mit George Bush Vater, mit Al Gore, mit Jesse Jackson, mit solchen Menschen gemacht. Und der Reagan war ja ein Waisenknabe im Vergleich zu dem, was wir jetzt bei Trump oder anderen sehen. Aber der Kern ist natürlich, wenn man so tut, als ob, wenn man also die Schauspielerei in den Vordergrund stellt, dann leidet darunter ja nicht nur die Qualität des Regierens, sondern letztlich auch die Demokratie, weil die Menschen eigentlich dann X für ein U vorgemacht kriegen. Also der Reagan zum Beispiel, ich hatte da mit einer Journalistin bei CBS gesprochen, Leslie Stahl hieß die, die hat mit dem ein Interview, hat einen Film über ihn gemacht, ein wirklich nicht schöner Film, hat also gesagt, wie schlecht seine Politik war, ein Unglück für Amerika und all dieses, bebildert mit Bildern, wo er auf seinem Pferd sitzt und die Abendsonne reitet. Und das war noch nicht zu Ende, dieser Film. Da rief er schon im Studio und hat sich bedankt für den großartigen Film, weil Auge schlägt Ohr. Der Punkt im Grunde genommen, diese Inszenierung eigentlich, das war, worauf sie... Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Politik muss echt sein. Und wenn sie das ist, dann führt das dazu, dass die Menschen vielleicht ihre Meinung nicht teilen. Müssen sie auch gar nicht. Aber dass sie mir auf der Straße gelegentlich sagen, wissen Sie was? Ich teile Ihre Meinung zwar nicht, aber Sie haben wenigstens eine. Das heißt, dass man einem zugemessen wird, dass man das glaubt, was man sagt. Und ich glaube, zu den Problemen, die Politiker heute haben, gehört eben auch, dass sie, wie ich finde, zu Unrecht, weil die meisten sind ordentliche Leute, auch in den anderen demokratischen Parteien, dass sie zu Unrecht, sagen wir mal, auf dem das Image haben von Gebrauchtwarenhändlern, bestenfalls. Das ist eine schwierige Hypothek in der Demokratie und deswegen glaube ich, ist Echtheit was kaum bezahlbar ist und wird Sie vielleicht wundern, aber ich will Ihnen mal gern 2 Beispiele für Echtheit nennen. Wenn Sie jemanden wie Frau Merkel nehmen, nicht in der SPD, lange Jahre Kanzlerin der Union, ist ein Teil ihrer Erfolge, finde ich, damit zu erklären, dass die Leute den Eindruck hatten, die ist doch gar nicht wie eine Politikerin, die arbeitet nicht in ihre eigene Tasche, das tun andere zwar auch nicht, aber sie weckt auch nicht den Eindruck. Die ist eigentlich, geht so in Urlaub wie meine Großmutter auch. Und wenn sie im Fernsehen redet, kann ich schon mal rausgehen, mir das Abendbrot richten, da geht die Welt in der Zwischenzeit nicht unter. Das ist aber so eine Ausstrahlung, die muss man erst mal haben. Es gibt ganz wenige Politiker, die Malu Dreyer würde mir als 2. Special einfallen, die frühere Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz.
Ja, ich kenne dich, ja.
Also, dass man ein Image hat, was sicher natürlich auch nicht vollständig zutreffend ist, weil das sind natürlich auch Politiker, die mit allen
Wassern gewaschen sind.
Dingen versehen sind, die man braucht. Aber diese Form von Echtheit, dass die Leute einem abnehmen, dass man es ehrlich meint, so. Das ist ein Punkt, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Und wenn man den hat, dann gleicht das manches andere aus, weil ich natürlich ehrlich gesagt auch erlebe, dass mich Leute hassen wie die Pest. Und dass es bei mir wenig Grauurteile gibt, sondern es ist eben schwarz und weiß. Beides ist ja, sagen wir mal, ist nicht so in der Realität, aber damit muss man dann halt in Gottes Namen umgehen. Und zu den Dingen, die ich sehr frühzeitig gelernt habe, als ich in die Politik gekommen bin, ist, das Gute, was einem widerfährt, und auch das Böse, was einem widerfährt, gilt in der Regel nicht der Person, sondern dem Amt. Und wenn man dann das kapiert, dann kriegt man in dem einen Fall weder Magenschmerzen, noch wird man eingebildet auf der anderen Seite. Und beides ist, glaube ich, auch ganz schlau.
Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, weil das, was Sie sagten mit dem Amt und mit dem Menschen, das ist etwas, was mich schon länger begleitet und wo ich mich immer frage, wie die Leute, Menschen wie Sie, wie die das gut differenziert kriegen. Ich bin junger Personalchef, bin in Bayern, in Kempten im Allgäu, in so einer Käsefirma Personalchef, Anfang 30, bin im Milchzelt, im sogenannten Milchzelt, mit meinem Chef, dem ehemaligen Inhaber der Käserei. Und dann geht ein Raunen durch den Saal, der Herr Minister kommt, der Herr Minister kommt. Und dann kam der Herr Landwirtschaftsminister zusammen mit einem Europaabgeordneten von der CSU in das Milchzelt und da habe ich erlebt, wie das war meine Wahrnehmung als Anfang 30-Jähriger, eher linksorientierter, nicht respektlos, aber Autoritäten nicht per se anerkennender junger Mann, wo große Geschäftsführer von großen Milchfirmen sich klein gemacht haben, devot dem Herrn Minister gegenübergetreten sind und ihm irgendwelche Fragen gestellt haben, weil er ja der Herr Minister war. So, das fand ich total seltsam. Dann habe ich den Fehler gemacht, das muss ich kurz erzählen, die Anekdote, dass ich dann an meiner Stirnseite saß, fast ihm so schräg gegenüber. Und dann habe ich ihn nicht mit, was man ja richtigerweise tut, man spricht den Menschen ja an, Herr Minister Stegner oder Herr Minister ohne Name, bla bla bla. Ich habe den beim Namen genannt, ja sowieso, wie ist denn das, jetzt ist Wahlkampf hier. Und ist dann der Herr Stoiber am Kabinettstisch und sagt, so Jungs, raus, Wahlkampf machen. Dann erleben wir, was da los war. Ne? Also Stille im Saal, der guckt mich an wie eine Kuh, wenn es blitzt. Und sagt, der Herr Ministerpräsident muss uns nicht sagen, dass jetzt Wahlkampf ist, das machen wir schon selber. Und danach war ich tot. Ne? Die haben natürlich alle nicht mehr beachtet und ich bin ihm ja relativ respektlos begegnet, dem Herrn Minister. Das konzediere ich ja gerne. Was ich sagen will ist, mich hat überrascht, wie die Menschen sich verändert haben. Da kommt ein Minister, da kommt ein Landesminister in den Saal und alle verändern die Haltung. Vorher die großen Geschäftsführer, ich bin der größte König im Königreich und dann sind alle devot und wollen irgendwas von dem. Sie waren Minister, viele Jahre Landesminister. Haben Sie das auch erlebt? Erste Frage. Und zweite Frage, wie kriegen Sie das hin, dass es um Ihr Amt geht und nicht um den Ralf Stegner, wenn Leute sich so verhalten?
Naja, also was das Erste angeht, ist es in der Tat natürlich so, dass die Deutschen lieben den Obrigkeitsstaat und die Bürokratie. Das ist kein so richtig schönes Erbe, weil das manchmal in Widerspruch gerät zu Fragen wie Humanität. Ich habe den Untersuchungsausschuss zu Afghanistan geleitet in der letzten Legislaturperiode. Da ist mir das als eines der, wie ich fand, bedrückenden Ergebnisse widerfahren. Aber das begegnet mir noch ganz harmlosen Formen. Ich würde behaupten, wird das Buch Der Untertan, dies von Heinrich Mann, ist zwar nicht mehr in der Sprache von heute, aber das hat durchaus immer noch viele Dinge, die zutreffend sind. Insofern ist je konservativer das Umfeld, Schleswig-Holstein ist auch konservativ, wenn man da Minister war, ich hatte das Glück, war Minister, war auch noch promoviert, das finden die Leute großartig, ja. So. Dass man dann so, sagen wir mal, gerade von Konservativen, die finden das sehr wichtig. Das war für mich als linker Sozialdemokrat eher ganz
befremdlich.
Ja, aber es war auch ganz lustig sozusagen. Ich erinnere mich mal, ich war als Innenminister für den Sport zuständig und war bei so einem Reitturnier in, ich glaube, Bad Segeberg. Und der Chef des Reiterverbandes, ein Herr von Bethmann-Hollweg,
ja, den kenne ich. Ist das nicht ein Banker oder sowas, Bethmann-Hollweg?
Bethmann-Hollweg war ja mal deutscher Kanzler, 1900 zu Beginn der Jahre. Also aus der Familie von Bethmann-Hollweg kommt. Also jedenfalls, es fehlte im Grunde nur das Monokel. Der saß da in der Kutsche und ich fuhr dann in der Kutsche mit ihm da über dieses Gelände und da guckte der mich so an, so von oben ein bisschen und sagte, ach, junger Mann, Sie sind also Sozialdemokrat. Dann habe ich gesagt, das stimmt. Und ich laufe nicht mal hinter der Kutsche her. Also wollte damit sagen, also das ist natürlich, es gibt natürlich sehr traditionelle, würde ich sagen, Dinge in Deutschland, die so schnell sich nicht verlieren. Da gehört das eben auch dazu. Wenn Sie allerdings als Minister in Berlin oder in Hamburg oder in Frankfurt unterwegs sind, interessiert das überhaupt keinen Menschen. Und insofern ist das schon ein bisschen abhängig, wo man ist. Aber
haben Sie recht, ja.
Dieses sich klein machen, was man ja momentan in so grotesker Form sieht, wenn die europäischen Regierungschefs oder Herr Rutte oder noch schlimmer der FIFA-Mann Infantino den amerikanischen Präsidenten gegenübertreten,
Gott.
Dann möchte man ja meinen, man hätte die Heute-Show angeschaltet, sozusagen, wenn man das sieht. Also diese Form von Unterwürfigkeit, die sind ja nicht nur zum Lachen. Ja. Im normalen Leben ist sowas zum Lachen, finde ich.
Ja.
Aber in
aber
der
da
Politik
ist, es traurig.
Ist natürlich eher eine schwierige Sache. Führt immer auch nicht zu dem beabsichtigten Ziel. Kurzum, das Wichtigste, glaube ich, daran ist, dass man sich nichts einbildet darauf. Ich war durchaus gerne Minister und Staatssekretär und habe all diese Ämter, die man so hat, gerne ausgeführt, aber Ich glaube nicht, dass ich mir darauf was eingebildet habe. Und ich fand diejenigen, die sagen, so immer den Hals recken, wenn so irgendwas ist, wo sie meinen, dass sie vor eigener Bedeutung und vor Kraft kaum laufen können. Das hat für mich immer eher so was, wie soll ich sagen, da denke ich eher an so Loyaux-Dinge sozusagen. Die fallen mir da eher ein. Ich kann das nicht wirklich ernst nehmen. Und
ja,
meine
das.
Persönliche Erfahrung ist übrigens, dass die allerbesten, die man trifft,
aha,
ganz bescheidene Menschen sind. Und
ja, klar.
Auch dafür ein Beispiel. In Schleswig-Holstein haben wir den Armin Müller-Stahl, der ist Ehrenbürger des Landes Schleswig-Holstein.
Haben Sie den Film
Mann,
Night on Earth?
Warte mal kurz.
Haben Sie den Film Night on Earth gesehen mit Armin Müller-Stahl?
Ja.
Großartig. Helmut, what's your name? Helmut? Ja, sorry, ich habe Sie unterbrochen.
Okay, dieser Armin Müller-Stahl, der ist Hollywood-Schauspieler, der ist Bildhauer, der ist Maler, der ist. Also, er macht ganz viele verschiedene Dinge. Also, kann ganz viele, ist ein ganz großartiger Künstler, ist inzwischen deutlich über 90 Jahre alt und ist ein bescheidener Mann.
Ja, klar.
Und das ist ein Beispiel, ein ganz großartiger Mensch, der überhaupt kein Heckmeck um seine Person macht. Und das ist mir schon oft passiert, dass die eindrucksvollsten Menschen durchaus die sind, die nicht sich an ihrer Bedeutung berauschen, wie das manch einer tut, der weit weniger eindrucksvoll ist.
Da bin ich bei Ihnen. Also ich habe das ja in dem Politikbetrieb nie erlebt. Und ich kenne wirklich auch wenige Menschen, die in der Politik an entscheidender Stelle tätig sind. Landrat und Stegner kenne ich jetzt eine halbe Stunde. Ansonsten kenne ich da kaum jemanden. Ich kenne mich in der Wirtschaft ein bisschen aus und da sind ja Mechanismen auch ein bisschen, zum Teil ja auch ähnlich, ne? Eier aus Stahl oder verzeihen Sie das Wording, aber Leute, die ja mit einem dicken Kreuz meinen, sie wären die dicksten Gorillas auf dem Pavianhügel. Das ist jetzt ein schräges Bild, das gebe ich gerne zu. Also ich weiß, was Sie sagen wollen und ich bin komplett Ihrer Meinung, dass die Leute, die sehr viel bewirkt haben, bewirken wollen oder für etwas stehen, oftmals eher ruhige, zurückhaltende Menschen sind. Das habe ich auch so wahrgenommen. Wie würden Ihr ältester Sohn Sie beschreiben, Herr Stegner?
Also, ich hatte das große Glück, dass als ich 25 Jahre in Schleswig-Holstein war in der Politik, ein Mitarbeiter von mir ohne mein Wissen ein Buch in Auftrag gegeben hat, wo er, ich glaube, 30, 35 Leute, unter anderem meinen ältesten Sohn, gefragt hat, ob sie bereit wären, was über mich zu schreiben. So, keiner wusste von dem anderen, ich wusste davon nichts und habe das am Ende dann gelesen. Ich will mal so sagen, das Interessante daran ist, wenn die jeweils voneinander nichts wissen, sondern nur der Herausgeber das weiß, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, was dann 25 ganz verschiedene Menschen, da waren Leute aus der eigenen Partei, aus anderen Parteien, Schauspieler, Unternehmer, so, ganz unterschiedliche Leute, dass das, was die vielleicht gemeinschaftlich da beschreiben, vielleicht mit der Wahrheit nahe kommt, sagen wir es mal so.
Ja.
Und in diesem Buch hat auch mein ältester Sohn, Fabian, ein paar Dinge hat beschrieben, wie schwierig das auch ist, wenn man in so einem Land ist, wo jeder den Vater kennt und die Bilder an den Bäumen hängen und sowas und die Schüler, Mitschüler da vielleicht nicht besonders nett zu einem sind und teilweise die Lehrer auch nicht. Und der hat das so großartig beschrieben, dass ich das sagen muss, das hat mich natürlich auch gerührt, das zu lesen. Mhm. Der würde seinen Vater wahrscheinlich beschreiben als jemand, der sich für die richtigen Dinge einsetzt. Und ansonsten hat er das sehr persönlich beschrieben. Und das ist natürlich auch etwas, wo ich sagen muss, das Leben ändert sich in einem Moment für alle Zeiten.
Jawohl.
Wenn man Kinder hat. Mhm. Und das kann man auch nicht, darüber kann man nicht theoretisieren. Mhm. Das ist einfach was eine Erfahrung ist, wenn man sie macht, dann werden mir, glaube ich, alle zustimmen, dass Leben ist nie mehr so, wie es gewesen ist, wenn man eigene Kinder hat. In der Sekunde, wo ein eigenes Kind geboren ist, verändert sich die Welt. Und so habe ich das bei meinen drei Kindern auch wahrgenommen. Ich habe drei Söhne, drei tolle Söhne, die sind, der Fabian ist jetzt Sonderpädagoge in Halle in Sachsen-Anhalt. Simon, der Zweite, die sind jeweils 15 Monate auseinander. Simon, der Zweite, ist Arzt am Universitätsklinikum in Kiel. Und Tillmann, der Dritte, ist auch Arzt an der Lubinus-Klinik hier in Kiel. Die sind auf gutem Weg, haben tolle Partnerinnen. Wir haben schon einen Enkelsohn, der ein Jahr alt ist.
Ja, klasse.
Und Johann heißt. Und also das ist alles wunderbar. Und das wir ein gutes Verhältnis, meine Frau Sibylle und ich, ein gutes Verhältnis zu unseren Kindern haben, das ist dann doch das Allerwichtigste, muss ich sagen, neben all den Dingen, über die wir bisher geredet haben.
Das haben Sie sehr liebevoll und schön formuliert, Herr Stegner. Und das, ja, meine Frau hat zwei Kinder mit in unsere Ehe gebracht und ich durfte damit einsteigen und da ein bisschen miterziehen und da mitgestalten bei dem Jüngeren. Und ich weiß genau, was Sie meinen. Ich habe es so in dieser Form nicht erlebt, aber ich kann das nachvollziehen, weil ich zum Teil in dieser Rolle auch drin war. Und das haben Sie sehr liebevoll formuliert. Ich würde nochmal, ich weiß nicht, ob ich Ihnen damit so nahe trete. Ich weiß auch, stimmt das? Ich habe im Internet irgendwie mal rumrecherchiert und dann stand da, Stegner hat einen Schlaganfall gehabt. Stimmt das? Wollen Sie darüber reden? Sollen wir das Thema ausklammern? Und wie geht es Ihnen, wenn das überhaupt stimmt, was da stand? Das weiß ich ja nicht.
Ich habe das akustisch nicht verstanden. Was haben Sie gefragt?
Hatten Sie einen Schlaganfall? Das stand
im
Internet. Nein,
das hatte ich nicht. Aber, und solche Sachen, die dann im Netz stehen, dagegen kann man sich leider nicht wehren, wenn Sie das googeln. Finden Sie viele unangenehme Sachen. Bei mir gibt es besonders viele unangenehme Dinge, weil... Zum einen, ich dadurch, dass ich mich immer gegen Rechtsextremisten gestellt habe, mit aller Kraft,
wird da Quatsch geschrieben.
Ich auch den Zorn auf mich gezogen habe und ganz vieles von denen kommt, worunter leider auch teilweise meine Kinder haben leiden müssen, die auch attackiert worden sind und all dieses. Also das ist nicht schön. Dieser Teil der Politik gefällt mir überhaupt nicht. Ich war ja Minister im Kabinett von Heide Simonis, die 2005 gescheitert ist, obwohl wir eine Mehrheit im Landtag hatten. Und da wird man dann als Heidemörder, so heißt das da im Netz, kann man googeln. Das ist alles nicht schön, dagegen kann man sich nicht wehren, das ist ein Teil der Begleiterscheinung.
Es hätte ja sein können, dass das stimmt und ich wollte damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen, wenn das so gewesen sein sollte, dann super, dass Sie wieder voll da sind. Aber es stimmt ja noch nicht mal, insofern alle, die jetzt zuhören.
Nein, und ich muss auch ehrlich sagen, ich gehöre zu denen, die zwar durchaus persönliche Dinge von sich als Mensch preisgeben, ich habe auch im Internet, wenn ich meine Social-Media-Sachen machen, Musiktipps gebe oder über meine Liebe für den HSV rede oder sowas. das mache ich schon, aber Privates nicht. Aus guten Gründen, weil ich Ihnen sagen muss, das Privatleben ist wirklich was Kostbares und wird sowieso als Politiker nicht besonders gut behandelt, weil ich natürlich ehrlicherweise sagen muss, ich viel mehr Zeit anderswo verbringe und mit Anna als mit Familie, was einem auch natürlich auch bis zu einem gewissen Grad selbst an sich selbst nicht sympathisch ist, wenn man drüber nachdenkt.
Ja, klar. Ja, klar.
Und deswegen will ich schon sagen, ist das Private dann schon auch weitgehend tabu, weil ich das nicht zum Politischen machen möchte.
Zu Recht.
Heißt, ich würde mich zu solchen Sachen auch gar nicht äußern. Also in dem Fall stimmt das wirklich nicht, aber selbst wenn es stimmen würde, was es nicht tut, würde ich mich dazu ungern äußern wollen, weil ich finde, privat sollte auch privat bleiben. Man eben sich nicht beschweren darf, über das, was das mit sich bringt, wenn man selbst dazu beiträgt. Ne?
Nee, das geht nicht darum, sich zu beschweren, sondern es geht darum, dass wir für alles einen Preis bezahlen, für das, was wir tun.
Das ist sicher.
Das wollte ich damit
Öffentlichkeit
sagen.
Öffentlichkeit hat auch einen Preis. Oftmals ist es übrigens tatsächlich so, ich kriege wahnsinnig nette, und Sie haben recht, man wird überall angesprochen, und zwar egal, ob man in Italien am Flughafen oder in Amerika in der Sauna oder egal, wo man ist, man wird von immer angesprochen von Menschen, die einen irgendwie kennen.
Ja.
Das finde ich manchmal selbst verblüffend. Ich kann ein Selfie mit ihnen machen und so. Also es ist ganz, ganz oft, was ich wirklich erstaunlich finde, obwohl ich das ja relativ lang mache. Also das meiste ist schon sehr positiv, aber es ist eben nicht alles positiv. Und wie gesagt, am bedrückendsten, was meine Familie betrifft, auch meine Frau, sind schon die Drohungen, die Attacken, die man gerade aus dem rechtsextremen Bereich, denen man ausgesetzt ist. Und wo man fabelhafte Menschen hat, die einen schützen, aber trotzdem, das ist ein Teil, wo ich mich sagen muss, in der demokratischen Politik, an die ich mich eigentlich nicht gewöhnen könnte, weil es vor allen Dingen auch so falsch ist. Ne? Meine Familie, meine Frau, meine Kinder haben nichts zu tun mit dem, was ich politisch vertrete. Und was immer ich politisch vertrete, ich stelle mich der Debatte immer und mit jedem, auch hart, wenn es sein muss, aber ich finde, bei Gewalt hört sozusagen der Spaß generell auf. Und deswegen gehöre ich zu denen, die sagen, Gewalt darf man niemals akzeptieren, egal gegen wen sie sich richtet, egal von wem sie ausgeht und egal wie sie begründet wird. Das gehört zu den Dingen, die in unserer Gesellschaft wieder ein bisschen besser werden müssten, dass wir das verstehen.
nochmal vollumfänglicher Konsens. Ich habe das dem Michael Stickeln schon gesagt, unserem Landrat hier im Kreis Höxter, dass ich hohen Respekt dafür habe, dass Menschen hier Kommunalpolitik machen und da auch sehr exponiert sind. Der war lange Bürgermeister hier in Warburg, wo ich herkomme, zwischen Kassel und Paderborn. Und ich habe mich bei ihm ausdrücklich bedankt und das wollte ich bei Ihnen auch ausdrücklich tun. Ich habe das am Anfang vergessen. Jetzt ist aber, glaube ich, ein richtiger Punkt. Ohne hier Fanboy von meinen Gästen zu sein, ist es mir durchaus wichtig, auch mal coram publico Danke zu sagen dafür, dass Sie als Bundestagsabgeordneter und langjähriger Landtagsabgeordneter, Minister, dass Sie diesen Rasierritt auch mitmachen. Ich meine, klar, Sie kriegen ja auch was dafür zurück und Sie können gestalten, aber trotzdem, glaube ich, sind da sehr viele Schattenseiten. Und da möchte ich mal, ich, Thomas Schulz, Tommy, ausdrücklich Danke sagen dafür, dass Sie das tun. Dankeschön.
Das freut mich sehr. Und ich muss sagen, das ist, finde ich sehr nett, dass Sie das tun, wobei man sagen muss, ich glaube ja, dass es ein großes Privileg ist, wenn man in einer demokratischen Gesellschaft mit daran mitwirken darf, dass man jedenfalls versuchen kann, das Leben für andere besser zu machen. Und dass einem dann man ja auch kleine Erfolge hat. Es gibt die furchtbaren Dinge, wenn man Menschen sieht, wie zum Beispiel den Regierungspräsidenten Lübcke von der CDU.
Hier bei uns in Kassel, ja klar.
Der umgebracht worden ist. Nachdem er ein Jahr in Morddrohung ausgesetzt war, nur weil er gesagt hat, dass er der Meinung ist, dass Menschen, die aus anderen Ländern zu uns flüchten, anständig behandelt werden müssen. Und ist dann richtig bedroht, verfolgt worden. Das ist ganz furchtbar, sowas. Ja, und klar. Das ist ein Beispiel dafür, weswegen ich glaube, dass das zeigt, dass wir unsere demokratischen Institutionen und auch die Menschen, die sie vertreten, schützen müssen.
Ich würde sogar noch weitergehen und zwar, ich habe ja eine Frage aufgeschrieben, wie retten wir die liberale Demokratie? Ich habe es am Anfang, glaube ich, schon mal gestellt, aber wie machen wir das? Weil ich habe echt ein bisschen Sorge, ehrlicherweise. All das, was wir kurz angerissen haben, das, was Sie gerade beschreiben, diese Radikalisierung, diese Polemiken überall. Wir müssen das tun, das haben Sie ja gerade gesagt, aber wie können wir das tun und wie können wir die Leute mitnehmen? Weil ehrlicherweise, das muss ich leider auch zugestehen, ich sitze hier manchmal und denke, boah, es ändert sich nichts. Ne? Die Menschen sind so dämlich, die Welt ist so dämlich, wir haben Kriege, das ist alles schon da gewesen.
Ja, man möchte manchmal Geschichtsbücher verschenken. Ich habe ja auch Geschichte studiert und das hat mir schon geholfen, aber ich will auch andersrum wiederum sagen, damit das nicht Schlagseite bekommt. Es gibt so viele positive Erfahrungen, die man machen kann. Ich habe diese Woche, als ich in Berlin war, Besuch gehabt von einem jungen Mann aus Syrien. Der war so 19, 20 Jahre alt. Und der hatte mich angeschrieben, weil er war bei einer Veranstaltung gewesen, eine politische Veranstaltung, die ich in Nordfriesland gemacht habe, ich glaube 2017 oder so. Und ich war Oppositionsführer, hatte eine Veranstaltung gemacht und da kam ein Junge, der sprach radebrechend Deutsch. Und der hat in dieser Versammlung den Mut gehabt, die Hand zu heben und sich zu Wort zu melden, hat gesagt, seine Mutter sei von ihm getrennt in Syrien, die dürfe nicht kommen. Und er drohe auch wieder abgeschoben zu werden. Und ich erinnerte mich daran nicht mehr, aber der hat mir das geschildert. Ich habe dann dem Publikum dort wohl gesagt, also erstmal finde ich das großartig, dass hier jemand sich traut, so ein Junge sowas zu sagen und dafür sollten wir anerkennen und mal Applaus geben, dass jemand sowas wirklich vorbringt. Und dann habe ich seinen Ausweis fotografiert und habe mich um die Sache gekümmert. Habe versucht, das hinzukriegen. Das hat tatsächlich geklappt. Also die Mutter konnte dann nachkommen. Der hat inzwischen seine Ausbildung beendet. Sie hat ein Abitur mit Auszeichnung gemacht. Exzellentes Studium, gefördert von der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Großartig. So, der kam, um Danke zu sagen. Das war jetzt gar nichts Besonderes, was ich da gemacht habe, sondern einfach nur ein kleines Beispiel dafür, dass Politik was bewirken kann. Und dass man die positiven Dinge sehen muss.
Ja.
Und davon hat der Alltag mindestens genauso viel, also nach meinen Erfahrungen jedenfalls, wie von den bedrückenden Erfahrungen oder von den Sorgen, die man sich macht. Und man muss immer aufpassen, dass man nicht zum Zyniker wird, dass man nicht die Dinge betrachtet und damit hadert, sondern im Grunde haben wir einen Job als demokratische Gesellschaft dafür zu sorgen, dass es jedenfalls den Menschen einigermaßen gut geht und wir die größten Ungerechtigkeiten, die es gibt, bekämpfen und uns eben für Frieden, Freiheit und Demokratie einsetzen. Das ist doch toll, dass wir das können.
Total.
Und dass wir nicht in der Diktatur leben,
Total.
Und wenn ich mit Ihnen rede, wir kennen uns ja nicht, will ich denn auch mal sagen, ich nehme jetzt Zeit wahr, dass viele Leute behaupten, wir hätten keine Meinungsfreiheit in Deutschland.
Quatsch.
Und da muss ich immer sagen, da lache ich mich ja tot. Genau. Wenn ich das höre von Konservativen, dann geht doch mal in den Iran oder in die Türkei oder nach China oder Russland oder Nordkorea, da könnt ihr sehen, wie das ist, wenn man keine Meinungsfreiheit hat. Das Einzige, was ihr allerdings hier berücksichtigen müsst, ihr habt natürlich kein Recht, dass man diesem Unsinn nicht widerspricht, den ihr da von euch gibt. So,
ja.
Das ist klar. Aber ich nehme das Beispiel deswegen, weil ich glaube, vielen, die jammern und klagen, gar nicht klar ist, wie gut es uns eigentlich geht. Nicht, dass wir keine Probleme hätten,
genau.
Aber wir müssen nicht drüber jammern, wir könnten sie lösen. Gemeinschaftlich. Das wäre ein anderer Ansatz.
Herr Stegner, zum fünften Mal wieder voller Konsens. Sie haben jetzt auch gerade beschrieben, was Sie motiviert und warum Sie sich das alles antun und die ganzen Belastungen, sich den Belastungen so aussetzen. Das war eine gute Erklärung dafür. Ich wohne ja auf dem Land. Sie hatten das vorhin ja auch gesagt. Stadt, Land, wir müsssen das zusammenbringen. Und das ist wirklich interessant. Ich habe in 8 verschiedenen Städten, in Regionen, Städten in Deutschland gelebt. Ich bin wieder in meiner alten Heimat in Warburg. Ich bin hier groß geworden. Ich bin Tankstellensohn. Bin mit 19 nach dem Abitur hier abgehauen, habe studiert und gearbeitet, 10 Jahre in Bayern gelebt, in Köln, weiß Gott knows wo, und bin jetzt vor 7 Jahren zurückgekommen. Elternhaus geerbt, umgebaut, Büro hier reingesetzt. So. Und die Diskussionen, die ich mit meinen Handwerksmeisterfreunden hier führe, ne, mit dem Schlossermeister oder mit dem Dachdeckermeister oder wem auch immer, alles super Jungs, ne, super Mädels, da kommen schon manchmal diese Stadt-Land-Differenzen echt hoch und dann sind die wieder, dann wird das auch mal so schnell da oben rausgeschossen, wird irgendwas da in die Welt gesetzt und wir versuchen, meine Frau und ich versuchen immer, dass, da ist ja auch immer ein Punkt Wahrheit dabei, das ist ja kein komplett dummes Zeug, was die Leute erzählen. Natürlich ist das kein dummes Zeug, die haben ja valide Punkte, die sie ansprechen, aber mir geht es dann immer darum, genau wie Sie es beschrieben haben, auf die guten Dinge hinzuweisen und deswegen mache ich diesen Podcast hier. Ich bin Gott froh, in diesem Land zu leben, wenn irgendjemand krank ist, rufe ich einen Krankenwagen, die Polizei kommt, ein Krankenwagen kommt, das funktioniert, die Politik und die Justiz ist nicht korrupt überwiegend, also natürlich gibt es Einzelfälle, aber wir leben in einer starken, Institutionen geprägten Demokratie und die Leute sind immer nur, genau wie Sie es gesagt haben, immer nur am Nölen und mit dem Finger darauf am Zeigen, was alles nicht funktioniert. Die Dinge sind da, aber überwiegend funktioniert es sehr gut und deswegen freue ich mich, dass da Menschen an verantwortlicher Stelle sind, die dafür kämpfen, so wie Sie und wie andere. Also Ihnen nehme ich das ab, das nehme ich vielen anderen auch ab und das ist da in der Politik genauso wie in anderen Bereichen Trittbrettfahrer gibt, die nur die Kohle abzocken wollen, ist auch klar. Aber das ist überall so. Überwiegend bin ich davon überzeugt, dass die Bundestagsabgeordneten sehr viel arbeiten und das Gute wollen. Wir schauen beide auf die Uhr. Ich muss noch mal eine, das, weil mich das persönlich interessiert. Ich habe mal irgendwann die Zeit gelesen, vor 10, 15 Jahren hier von Kubicki, wie der sagt, ich baller mir einen Rotwein rein, dann mache ich Ballerspiele abends und denke, was ist denn das für eine Wildsau, der Kubicki? Was erzählt denn der hier in der Zeitung? Aber okay, ist auch ein Typ, der offensichtlich Kante zeigt und einfach sagt, wie es ist und dem das auch wurscht ist. Jetzt habe ich irgendwann im Fernsehen gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Meine Frage ist, hatten Sie eine Abschiedsrede für den Kubicki gehalten im Kieler Landtag oder er für Sie? Und hat er geweint oder haben Sie geweint? Und wie stehen Sie zu Wolfgang Kubicki? Wie würden Sie den beschreiben?
Naja, der Wolfgang Kubicki, den kenne ich in der Tat lange und wir haben schon uns Rededuelle geliefert im Landtag, aber wir sind auch schon in Boxringen, in Kaufhäusern, in Kneipen mit mehreren hundert Menschen aufgetreten. Haben miteinander diskutiert, immer leidenschaftlich. Das schätze ich auch an ihm. Er ist Demokrat, er ist leidenschaftlicher Parlamentarier. Er ist einer, der den Handwerksspruch nicht immer beachtet, nach Fest kommt ab. Also er übertreibt das gelegentlich in eine Richtung. Ich lasse auf ihn auch nichts kommen. Ehrlich gesagt, wir haben schon oft gewettet. Er hat immer verloren, immer pünktlich bezahlt. Also das ist okay. Der hat in der Tat seine Abschiedsrede gehalten, hat mich da besonders gewürdigt und ist da in Tränen ausgebrochen. Das fand ich höchst. Bei mir ist das mit den Tränen, sagen wir mal, dann nicht gar so häufig, wenn ich jetzt nicht gerade Zwiebeln schäle, sozusagen. aber beruflich jedenfalls. Ne? Tränen sind eher was Privates, würde ich sagen.
Ja, klar.
Beruflich. Aber ich habe mich auch, als ich mich verabschiedet habe, bei ihm bedankt. Und wir haben in der Tat, können wertschätzend übereinander reden. Mhm. Weil ich schon sagen muss, ich teile viele seiner Auffassung überhaupt nicht. Aber ich glaube, wenn wir diese Form von Auseinandersetzung hätten, mehr zwischen demokratischen Parteien, wäre ein bisschen weniger Platz für die Radikalen rechts außen und auch teilweise anderswo. Und insofern finde ich das mit dem Kubicki ganz okay. Ich habe ihn jetzt auch in Schutz genommen dagegen, dass gesagt worden ist, der sei ein Rechtspopulist. Aber das ist kein Rechtspopulist, der spielt den nur, weil er meint, dass er dafür die, ein bisschen zu einer Rampensau, ne, dass er dafür die FDP da was holen kann. Das wird man sehen. Er ist ein bisschen ein paar Jahre älter als ich. Und jetzt gucke ich mir das Interesse an, was er da so macht. Wir kommen miteinander wirklich gut klar. Und insofern, ich glaube, dass für die FDP momentan eine gewisse Chance ist, weil die Leute ihn eben kennen, dass er vielleicht eine Chance hat, die auf 5% zu kriegen. Eine anständige liberale Partei im Bundestag wäre mir deutlich lieber als andere Baggerluten, die da sitzen.
Herr Stegner, eine wunderbare Zusammenfassung unserer Stunde, die wir miteinander verbracht haben. Ich habe noch eine Frage allerdings, bevor ich Sie entlasse. Was ist Ihr Tipp für ein zufriedenes Leben?
Ich glaube, am wichtigsten ist, dass man weiß, was im Leben wirklich zählt. Das ist die Familie, meine Frau und meine Kinder und meine Enkel. Und dass man in den großen Dingen bei sich bleibt und in den kleinen großzügiger wird. Dann kommt man ganz gut durchs Leben. Und dass man auch weiß, nichts ist so wichtig, dass man dafür das aufgeben sollte, was man wichtig findet.
Vielen Dank, lieber Herr Stegner. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Dankeschön, dass Sie bei mir waren.
Danke Ihnen.
Frohes Schaffen in die Runde. Wenn es gefallen hat, gerne auf der jeweiligen Lieblingsplattform beprahlen und bewerten und in 2 Wochen wieder in die neue Folge reinhören. Macht's gut mit meinen besten Wünschen für den Dreiklang Gesundheit, Glück und Liebe. Servus.